Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal.
Hallo.
Und zum anderen Publikumsliebling und Stargast André Hecker.
Guten Tag, schön wieder dabei zu sein.
Wir sind heute beim zweiten Teil der Quarantänetagebücher, denn an der Welt da draußen und an den aktuellen Umständen hat sich nichts geändert. Pascal, wir beide haben ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt, wie es uns so geht im Homeoffice und in der Quarantäne. André, wie sieht's bei dir aus? Kommst du damit klar? Wie sieht's arbeitsmäßig von zu Hause aus? Kannst du dich noch beschäftigen? Was vermisst du?
Eigentlich bisher alles okay. Also arbeiten kann ich zum Glück komplett von daheim. Wir haben Homeoffice jetzt schon seit auch jetzt knapp drei Wochen. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, das vermisse ich. auf jeden Fall auch schon jetzt seit mittlerweile 3 Wochen in Quarantäne im Homeoffice und es geht soweit. Also das funktioniert alles zum Glück dank moderner Technik, wenn das Internet mitspielt. Aber sonst geht das. Und was ich vermisse, ja, ich hatte jetzt gestern meinen ersten Tag, wo mir die Decke ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, tatsächlich. Aber sonst, ich meine, wir machen ja sonst auch nicht viel anderes, außer ganze Zeit Filme gucken und zocken. Also von daher, noch geht's, sich zu beschäftigen. Aber ja, man merkt natürlich schon, wie langsam so ein bisschen der Lagerkoller einsetzt.
Ja, so ein schöner Kinobesuch wäre irgendwie nicht schlecht, oder?
Ist zwar dann im Endeffekt auch wieder das Gleiche, aber ja, Hauptsache mal raus. Das wäre mal wieder länger raus als nur mal zum Rewe oder zur Mülltonne, das wäre ganz gut.
Ja, das stimmt.
Das stimmt, ja. Das Thema Kino ist natürlich eine perfekte Einleitung für unseren ersten Film heute. Und da vorweg gleich nochmal ein Thema vielleicht zur Anregung. Also wir reden als erstes über The Invisible Man, den neuen Blumhouse-Film, der ja im Februar, glaube ich, in den Kinos gestartet ist und ziemlich erfolgreich sogar ein echter Überraschungshit wurde. Aber Corona ist da so ein bisschen in die Quere gekommen und hat dafür gesorgt, dass der Film bereits jetzt beziehungsweise letzte Woche eine Heimkino-Veröffentlichung, zumindest eine digitale, spendiert bekommen hat zu, ich sag mal, recht saftigen Preisen. Das betrifft ja nicht nur Invisible Man, das betrifft auch Bloodshot und Emma zum Beispiel, die man für, ich glaube, was 17,99 oder 18,99 ausleihen kann bei Amazon, iTunes und Sky und wo noch überall. Was haltet ihr von dieser Geschäftspraxis, Pascal?
Ja, es gibt auf der einen Seite, ergibt das schon Sinn. Ich kann auch grundsätzlich nachvollziehen, dass man jetzt nicht mit den klassischen, was ist es ja meistens, irgendwie 4 bis 5 Euro für die etwas aktuelleren und besseren Filme zum Laien an Start geht, weil man ja halt sich schon noch ein bisschen mehr erhofft, gerade jetzt kurz nach Release. Aber 18 Euro ist halt natürlich auch eine Ansage. Also, ich meine, ihr beide habt ihn jetzt geguckt, ich hab's mir jetzt erstmal gespart. Es ist,
Also ich
halt, wie gesagt, zum Laien ist es mir digital zu viel.
Ich hab nur aufgrund eines Preisfehlers, weil ich es tatsächlich gleich in der Nacht, als er reingekommen ist bei Prime, entdeckt habe und da war er auf einmal noch für 4,99 drin, weil wahrscheinlich die Mitarbeiter bei Amazon selber dachten, ah, wieso, 18,99 muss ein Fehler sein, 4,99, so wie immer. Und da habe ich noch rechtzeitig ausgeliehen für den Preis. Ich weiß auch gar nicht, was meine Schmerzgrenze wäre. Das kann André ja gleich mal erzählen, was seine digitale Schmerzgrenze wäre. Meine wäre wahrscheinlich bei 10 Euro. Aber wenn ich 18 Euro für einen Film bezahlen müsste digital, dann will ich den auch wenigstens schon besitzen. Also dann muss es wenigstens ein digitaler Kauf sein. Aber eine Leihe für 18 Euro ist schon ziemlich heftig, oder André?
Ja, ich sehe es halt so, ich verstehe natürlich, wo das herkommt, klar, die wollen natürlich jetzt erstmal Schadensbegrenzung machen durch die Kinoausfälle, das ist ganz klar und damit auch möglichst früh raus, weil sie müssen gerade alles verschieben natürlich und so wollen sie ein bisschen das abfedern, die ganzen Ausfälle, die sie jetzt haben. Ich sehe es auch so, wenn man schon für 20 Euro dann irgendwie knapp einen Film digital leiht, bin ich auch eigentlich der Meinung, sollte man ihn danach quasi auch digital auch besitzen zumindest. Ich meine, wenn man jetzt mal, es ist natürlich auch aus der Situation heraus geboren, ist es natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein Use Case für die ganzen Verleiher, die jetzt einfach mal ausprobieren und gerade das auch, was wir jetzt diskutieren, mal austesten. Was können wir den Leuten denn abverlangen? Wie viel sind bereit, Leute zu zahlen für aktuelle Filme, die sie jetzt gerade erst im Kino hätten sehen können und so weiter? Das ist natürlich auch bestimmt ein gutes Beispiel mal für die zu sehen. Was können wir denn auch nach der Corona-Krise, wenn sie irgendwann dann mal hoffentlich bald vorbei ist? Was können wir da daraus für Schlüsse ziehen? Was können wir den Leuten zumuten und so weiter und so fort? Vielleicht sehen auch viele, dass es sich sogar lohnt und werden in Zukunft früher veröffentlichen und die Kinospielzeiten werden nicht mehr so lang oder wie auch immer. Da kann sich ja viel daraus entwickeln. Wenn es jetzt kein Corona gäbe, muss ich sagen, dann hätte das Ganze nochmal einen anderen, würde da noch was anderes mitschwingen. Und zwar dann könnte man natürlich auch sagen, hey, wir treffen uns freitagsabends, leihen uns zu dritt für 20 Euro Invisible Man aus und gucken den zu dritt und teilen uns das Geld zum Beispiel. Das könnte man ja auch machen. Dann hätte man quasi so ein typisches Sneak-Preview-Ticket für 6, 7 Euro vielleicht gelöhnt im übertragenen Sinne und hätte dann einen Film gesehen, der gerade erst im Kino war. Von daher, da würde ich sagen, okay, das geht dann schon wieder. Weil das kann man ja machen, das ist anders als im Kino, da muss natürlich jeder für sich zahlen. Zu Hause kann man sagen, ich gucke mit Freunden und Familie und teile mir das Geld. Von daher,
Das kann man eine private Vorstellung machen.
Mehr, quasi, im Endeffekt ja, genau das. Du kannst auch 20 Leute einladen, das Geld teilen und nimmst Eintritt.
Ich würde sagen, aber am Ende noch einen Gewinn bei.
Im übertragenen Sinne so, ne? Also das ist natürlich eine andere Möglichkeit, eine andere Handhabe. Von daher, das ist diskutabel, leihen, kaufen, wie auch immer. Aber ja, auf jeden Fall eine super spannende Sache. Für Kinos sicherlich auch in Zukunft eine Sache, die sie sicherlich auch nachdenken lässt jetzt so. Oh, okay, die Verleiher kommen gerade aus der Not geboren auf eine Idee, die ihnen vielleicht schaden könnte nach Corona. Wer weiß, wie gesagt, was die daraus für Schlüsse ziehen. Wenn die sehen, okay, 90% der Leute kaufen sich das Ding auch oder leihen sich das Ding auch für 20 Euro online. Das Ding geht in unsere Tasche, ohne Kino als Mittelsmann dazwischen. Kann auch schlimm für Kinos enden. Also sehr, sehr spannende Zeit gerade. Und ja, mal gucken, was da die Schlüsse daraus sein werden. Aber meine Schmerzgrenze, um darauf zurückzukommen, ja, also für Laien eigentlich auch ein Zehner, würde ich sagen. Ich tue mich bei iTunes teilweise schon schwer, für 7,99 oder 9,99 mal was zu leihen, wenn mal was drin ist, aktuelles. Und also ein 20 würde ich, glaube ich, nicht bezahlen tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich für 4,99 noch zuschlagen können, bei dem Preisfehler zum Glück. Für ein 20 hätte ich es mir, glaube ich, nicht geliehen.
Also die Zeitfenster werden ja eh immer geringer. Also wenn man daran denkt, dass Joker bereits Anfang des Monats fürs Heimkino rausgekommen ist und ich glaube, wir waren alle im Mitte November oder so im Kino, also es ist ja mittlerweile schon echt fast teilweise nur noch vier Monate teilweise und es war ja schon von einigen Verleihen eh angedacht, dieses Fenster noch mehr zu verkürzen und zu verkleinern, also von daher ist es, glaube ich, zumindest für den Verleih eine gute Situation, also im übertragenen Sinne, das mal auszuprobieren, aber es gibt bereits die ersten Zahlen dazu, die veröffentlicht wurden und demnach würde es sich überhaupt nicht rentieren und lohnen. Für die Verleihe ist, hat er jetzt hauptsächlich so ein bisschen auch Universal getroffen mit The Hunt oder eben Invisible Man und dass dort die Leute nicht drauf anspringen, vor allem nicht auf den Preis. Also das muss man sicherlich ausprobieren, aber ich kann mir einfach auch vorstellen, dass am Ende der Gewinn durchaus größer sein würde, wenn man den Preis senken würde, weil ich meine, das ist schon da wird schon eine gewisse Hemmschwelle so ein bisschen überschritten halt mit diesen 18 Euro, aber muss man abwarten. Ja. Aber die ersten Zahlen sprechen auf jeden Fall eher gegen diese Praxis, die da gerade Anwendung findet. Kommen wir zu dem Film, der viel interessanter ist tatsächlich noch als diese ganzen wirtschaftlichen Dinge, über die wir gerade geredet haben. The Invisible Man von Lee Whannell, den man vor allem als Autor und Hauptdarsteller des ersten Saw-Films kennt oder eben auch als Regisseur des, ich glaube, da waren wir uns einig, André, des eher mittelmäßigen Upgrades von vor 2 Jahren. Ja. Das Ding hier, Invisible Man, muss ich sagen, ist bisher, so viel sei schon mal verraten, für mich der beste Film des Jahres. Also wir sind ja noch jung im Jahr, das erste Quartal ist gerade mal rum. Aber den fand ich wirklich richtig gut, muss ich sagen. André, warst du überrascht oder hast du es erwartet? Wir haben ja damals zusammen, glaube ich, im Kino sogar den Trailer gesehen und waren eher so ein bisschen ernüchtert davon.
Wir waren ja eigentlich beide auf der Schiene so, oh, okay, da kommt der nächste Blumhouse 0815, langweilig um die Ecke, wo man allein vom Trailer schon sagen kann, ah, da kenne ich wieder jeden Scare und so weiter und das wird wieder Stangenware. Und wir waren ja dann, glaube ich, beide relativ überrascht, als die ersten Reviews rauskamen damals und ja, das Ding quasi komplett abgefeiert wurde. Nichts unter 4 von 5 irgendwie auf Letterboxd. und auch die Fachmagazine und so alle begeistert. Da waren wir ja dann doch recht erstaunt, was da los ist. Und wollten ja dann auch gerne ins Kino eigentlich gehen. Haben wir dann nicht mehr geschafft. Und dann kam ja auch quasi schon der Lockdown so ganz ganz heimlich über Nacht. Und dann war es halt rum. Und ja, von daher jetzt dann natürlich mit Spannung rangegangen. Und ja, absolut, bin ganz bei dir. Wirklich überraschendes Teil, womit ich halt nach dem Trailer überhaupt nicht gerechnet hätte. A, es ist ein Remake, ne? Also die Thematik über den Unsichtbaren hat man nicht erst mit Hollow Man, sondern das gibt's eben schon seit 33. fast 100 Jahren. Ja. Genau. Schon seit Urzeiten, diese ganze, es ist ja im Endeffekt ein Universal Monster Movie Remake. Und ja, von daher nichts erwartet. Und ja, dann so ein smartes und um die Ecke gedachtes Ding da rauszuhauen, mit völlig frischem Ansatz und überragend gespielt, hat mich umgehauen, ja.
Ja, muss man wirklich sagen. Also, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man so eine eigentlich völlig angestaubte Horrorleiche, wie eben, du hast es gesagt, das Universal Monster, The Invisible Man, der schon so viele, ich glaube, es gibt bestimmt 5, 6 Filme mit dem, plus dann solche Sachen wie Hollow Man eben noch dazu. Und das Thema ist glaube ich, 90 Jahre alt oder 80 Jahre alt. Und dieser Film holt das wirklich zeitgemäß und höchst aktuell, also eben auch mit aktuellen Themen, gehen wir vielleicht noch gleich noch ein bisschen genauer ein. Es geht da so ein bisschen also sehr, sehr stark um häusliche Gewalt, um toxische Maskulinität, um solche Sachen, also um aktuelle Themen auch, die Gesellschaft halt auch beschäftigen. Und das verknüpft er aus meiner Sicht hervorragend mit eben klassischen Horrormotiven. Also der Film ist gruselig, der Film ist spannend, der hat auch seine Jumpscares, aber wirklich eher wenige, aber dafür unglaublich effektive Jumpscares. Also wir wollen jetzt nicht großartig spoilern, weil so viele Leute dürften den Film jetzt auch noch nicht gesehen haben. Aber ich sag nur Stichwort Leiter und Farbe. Also mein lieber Scholli, da habe ich war ich vielleicht ein bisschen laut bei diesem Jumpscare, als ich den Film gesehen habe.
Ja, absolut. Die sind richtig gut gesetzt. Er spielt ja auch wirklich, auch wenn man sowas wie Hollow Man eben kennt, er greift diese Thematik und die Mittel, die er dann einsetzt, um zu schocken oder um ein Unbehagen zu erwecken, setzt er sehr geschickt ein. Obwohl man im Grunde weiß ja, was einen erwartet, macht er das sehr gut. Und man weiß jetzt nie genau, was sie als nächstes für einen Kniff einsetzen, um diese Unsichtbarkeit eben als Mittel einzusetzen, den Zuschauer zu verwirren und zu schockieren. Das haben die wirklich sehr gut gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht weiter spoilern, aber er hat wirklich eben ein paar Szenen, wo ich auch echt hochgeschreckt bin, was mir auch nicht mehr so oft passiert. Und ja, hat mich da schön öfter mal in der Nase rumgeführt. Zudem dann eben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese Thematik dahinter, die einfach über allem steht und die einfach so unangenehm umgesetzt wird. Also du leidest hier so mit der Hauptprotagonistin, eben mit der Cecile. Das ist wirklich todesunangenehm. Du bist die ganze Zeit wirklich einfach, du bist einfach nur du hast Mitleid und du sitzt da und willst einfach, dass es ihr besser geht und dass sie aus dieser Hölle rauskommt, die sie durchleben muss, durch die sie da getrieben wird. Und das ist so wirklich so unangenehm gemacht und ich war da wirklich so on the edge of my seat, wie man sagt. Wirklich komplett drin einfach, hab da mitgelitten und mitgefiebert. Und das bei so einem, sag ich mal, 0815 Horrorfilm zu schaffen, der, also die Thematik an sich jetzt mal, sag ich mal, das ist mal wirklich eine Glanzleistung. Das hätte ich halt niemals von dem Ding erwartet, dass er da so mich menschlich abholt. Aber das ist genau der Punkt eben, dass er das schafft, so das so greifbar zu machen, trotz der überhöhten Komponente und der Horror- und Sci-Fi-Aspekte, die da drin stecken, das so menschlich werden zu lassen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja, und der Film ist auch wirklich hervorragend produziert. Also wie gesagt, wir hatten ja das eben schon mal, das Thema Trailer, und ich habe wirklich gedacht, ach du Jemine, was soll das denn jetzt werden, und dachte auch, das wird so ein Billigschrott und sowas, aber der hat auch super Tricktechnik, also ich fand die Effekte wirklich für das Production Value, was der Film hat, überragend. Also es sah richtig gut aus, der hat auch ein paar nette Ideen, wie er einfach dieses Thema auch generell jetzt nicht nur, was jetzt diese Motive angeht, wie häusliche Gewalt und so weiter, sondern auch die, wie er einfach generell das Horrorthema aus dem Film einfach in die neue Zeit bringt, wie er das technisch löst und so weiter. Und das war echt gelungen, muss ich sagen. Also da muss ich sagen, also die Entwicklung, die der Horrorfilm, auch das ist ja letztendlich hier ein Mainstream-Film, muss man ja auch dazu sagen, die das Genre in den letzten 3, 4 Jahren genommen hat, ist eine echte Freude, muss ich sagen, wenn man da so einen ambitionierten Filmemacher hat, wie Ari Aster zum Beispiel, wie Jordan Peele oder hier eben Lee Vanell, und so Filme hat wie Hereditary, Midsommar, Get Out, Us oder jetzt auch zuletzt letztes Jahr Ready or Not und eben Invisible Man, da muss ich sagen, kann man mittlerweile, ich meine, konnten wir schon immer, aber jetzt auch so offiziell wieder stolz sein auf das eigene Lieblingsgenre so ein bisschen. Also da kann man sich auf die Zukunft freuen, wenn da weiter so gute Filme bei rauskommen wie bei Invisible Man. Also ich glaube, da können wir eine volle Empfehlung aussprechen für den Film. Ich bin jetzt nur bei 4 von 5 am Ende gelandet in der Bewertung, weil eben, ja, ist die ganz obere Klasse, sag ich mal, Champions League Niveau hat das noch nicht ganz, aber trotzdem war das eine echt große Überraschung, muss ich sagen, auch ja, bei dir.
Geht mir genauso. Das ist für mich jetzt auch kein Meisterwerk. Also es ist kein Meisterwerk, ganz sicher.
Dafür also er bläst einen nicht weg, so wollte ich sagen.
Er genau, jetzt der ist dafür ist er zu Genre-konventionell, aber gerade weil man eben nichts erwartet hat, zumindest ging es mir so eben, weil ich halt wirklich Standardkost erwartet habe, gerade deswegen hat er mich so umgehauen im Endeffekt. Aber genau, es fehlt auch so, zur Speerspitze fehlen noch so ein paar Meter. Dafür gab es dann doch ein paar Charakterentscheidungen, ein paar situationsabhängige Entscheidungen, die nicht ganz schlüssig waren. Er ist natürlich trotzdem sehr überhöht. Da gab es so ein paar Sachen, wo man sich dann doch mal fragen kann, okay, auch das Ende ist sehr diskutabel, muss ich im Endeffekt sagen, ohne jetzt wieder drauf näher einziehen zu wollen, aus Spoilergründen. Da gibt es so ein paar Sachen, da kann man noch drüber sprechen, so, da fehlt dann noch der letzte Meter, aber trotzdem absolut solide 4 von 5 bei mir auch. Und wie gesagt, gerade Elizabeth Moss in der Hauptdarsteller, ja, in der Protagonistenrolle, das macht sie super,
ja.
Wie abgefuckt sie einfach die ganze Zeit aussieht und wie mitgenommen, das ist wirklich ganz, ganz groß. Und auch halt hier den Antagonisten eben, den Oliver Jackson Cohen, den kannte ich vorher aus der Haunting on Hill House Serie auf Netflix, wo er mir schon positiv aufgefallen ist und jetzt auch hier wieder, er hat zwar nicht die größte Rolle, sichtbar zumindest, aber was er on screen macht, ist super. Ich finde den ist ein klasse Darsteller, von dem ich auch gerne noch mehr sehen würde in Zukunft. Also auch das besetzt durch die Bank weg gut und
allein die Diner-Szene,
wie gesagt,
ist klasse.
Die Diner-Szene ist fantastisch und mit der Schwester auch zum Beispiel, ohne du weißt, was gemeint ist, hat mich komplett weggeblasen. Von daher, ja. Gar nicht drüber reden. Wenn ihr noch nicht kennt, angucken. Super Empfehlung und sicherlich auf jeden Fall einer der Horrorfilme des Jahres, ja.
Ja. Pascal, auf Netflix gibt es einen neuen Film, El Ojo aus Spanien. Hier heißt er The Platform. Den haben wir uns alle schon angesehen. Du zuletzt, glaube ich, wie ist dein Eindruck von dem Film? Lohnt sich der Film für die Streamer-Gemeinde?
Ich hatte einen Mordspaß mit dem Film, muss ich sagen. Hat mich ziemlich kalt erwischt. Und das ist ja einer der Filme, wir haben ja auch schon zu dritt sowas wie Battle Royale hier besprochen. Waren wir drei, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Und das sind halt diese Survival-Settings, wie jetzt es in diesem Film es auch gibt, die ich halt unfassbar spannend finde und die meinen Kopf direkt irgendwie dazu antreiben, mal drüber nachzudenken, wie würde ich in dieser Situation umgehen. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Es geht grundsätzlich darum, dass wir in einer nicht näher definierten Gesellschaft gibt es eine Art Spiel, das ja auch mal ganz gerne wie das vertikale Snowpiercer von vielen, die den Film geguckt haben, bezeichnet wird. Das heißt, du hast ein Schacht mit mehreren hundert Ebenen. Auf jeder Ebene befinden sich bis zu 2 Menschen, die in diesem Schacht sind. Und jeden Tag kommt von oben in der Mitte dieses jeweiligen Raumes auf der Ebene, ich versuche so gut zu beschreiben, wie es mir möglich ist, kommt quasi ein großer Tisch runtergefahren, der immer eine Ebene nach der nächsten abfährt und dann dort kurz anhält. Auf diesem Tisch sind zu Beginn auf den oberen Ebenen ein riesiger Haufen fabulöser Speisen, die es zu essen gibt für die Menschen auf der jeweiligen Ebene. Und wie man sich dann halt vorstellen kann, kommt natürlich weiter unten immer weniger an. Das ist dann im Endeffekt auch schon die, und das kritisieren auch wieder an dem Film, das kann ich auch nachvollziehen, alles andere als subtile Metapher, sagt man nicht, so quasi ein Vergleich zu unserer oder generell zu Gesellschaftsformen, die halt sehr klassifiziert sind, dass du halt eine Oberschicht hast, eine Mittelschicht und eine Unterschicht. Und hier ist halt so ein bisschen der Witz, dass die Menschen, die auf diesen Ebenen sind, müssen halt versuchen zu überleben. Das ist maßgeblich davon abhängig, wie viel zu essen du bekommst. Also unten wird schwerer, oben ist es einfacher. Und einmal im Monat bekommst du aber eine neue Ebene zugewiesen und das ist zufällig. So, und das ist einfach nur mal das Spiel, um das es geht. Und innerhalb dieser Spielwelt verfolgen wir halt unseren Protagonisten, wie er da reinkommt. Und ja, dann passieren eine Menge Dinge. Es gibt viele verschiedene Subsettings, Arcs oder Storyabschnitte, wenn man so möchte. Und ja, da ist auch alles andere als zahm. Da geht's hart zur Sache. Der ist gory, der ist auch brutal. Schlägt oft in die Magengrube. Und ich hatte einen Mordspaß. Wie fandet ihr denn? Oder wie hat euch der Film gefallen?
Erstmal André, ne?
Also ich hatte auch meinen Spaß mit dem. War sehr schnell drin. Ich fand das Setting super. Der sieht auch echt gut aus. Der hat ein gutes Production Value. Mhm. Ich fand die Charaktere, man kommt direkt rein, der Hauptcharakter, der Goreng, der hat irgendwie, also wurde irgendwie aus wie so ein 0815-Dude, hat er mich irgendwie direkt gehabt. Ich wollte auf jeden Fall so seine Journey irgendwie mitkriegen. Ich war direkt drin, so, ich fand dieses Setting halt, wie gesagt, einfach total, es war so, ist ja so ein bisschen Cube-like, ne? Und ich fand diese Räumlichkeit und einfach wie clean das gleichzeitig einerseits aussieht, aber gleichzeitig natürlich eben wie runtergekommen und dann gerade natürlich umso öfter das Essen da durchballert, umso widerlicher wird der Film ja, ne? Wenn man halt sieht dann, wie die Menschen dann natürlich auch immer mit dem Essen umgehen und natürlich den, wie gesagt, durch diese Komponente, man gönnt ja man gönnt ja keinem was, ne? Also natürlich, umso tiefer es in diesem Schacht geht, umso schlimmer wird's ja für die Menschen, wie du gesagt hast. Und ja, die fangen ja dann an, da auch Körperflüssigkeiten auf diese Essensplattform abzulassen, um bloß denen, die nach ihnen kommen, noch schönes Essen zu, auf Deutsch gesagt, kacken. Und das ist wirklich so abscheulich, dieser Film. Noch nicht mal von dem, was es auch gezeigt wird, wie du auch sagst, der ist auch sehr brutal, sehr gory. Das einerseits, aber der ist auch so abscheulich einfach in seiner Darstellungsweise, einfach der, natürlich der Gesellschaft einfach. Also ich meine, diese Metaphorik dahinter, die kommt ja zumindest bis zum Finale ziemlich mit dem Holzhammer. Winkt ja mit dem Zaunpfahl schon reichlich. Und das hat mir zwar, also es war zwar plump, aber hat mir trotzdem gut gefallen, weil das einfach durch das Spiel und auch durch die Action dann und die Gewalt ja doch sehr viele Schauwerte einfach bietet. Also er macht ja aus dem kleinen Setting dann sehr viel. Was mir am Ende des Tages dann ein bisschen den Film verhagelt hat, war halt das Ende und das Finale. Das für mich, es war mir dann doch zu um die Ecke. Es wurde mir zu biblisch, zu religiös, zu metaphorisch. Das hätte der Film gar nicht so gebraucht für mich, weil er ist bis dahin relativ klar und relativ straightforward. Und dann packt er am Ende halt, wie gesagt, so eine Symbolik aus, die ja ein bisschen aufgesetzt dann ausspielt. Und das fand ich, und dann endet er sehr abrupt auch. Er endet ja so mitten im Bild, mehr oder weniger. Und ja, klar, man kann sich da was draus zusammenreimen und die Metaphorik dahinter ist ja schon klar und deutlich. Aber er hebt dann am Ende für mich so ein bisschen ab mit dieser Unberührtheit und diesem Aufsteigen, diesem ja fast schon in den Himmel auffahren, mehr oder weniger. Er wird ja dann doch ein bisschen symbolisch am Ende, was diese Religiosität angeht. Das hätte er für mich nicht irgendwie ausspielen müssen. Das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, einfach unstimmig dem Rest gegenüber. Aber bis dahin, trotzdem fand ich ihn sehr, sehr gut. Also deswegen, ich gebe trotzdem eine Empfehlung. Ich habe dem auf Letterboxd eine 3,5 jetzt von 5 gegeben, was sich trotzdem einen sehenswerten Film ausmacht, weil die Schauwerte einfach da sind. Aber eben komplett überzeugen konnte er mich am Ende des Tages dann nicht. Und wer den noch nicht gesehen hat, weil Chris sagte eben von wegen The Platform, nicht vergessen, in Deutschland heißt der Schacht.
Ah, okay. Ja. Also dann haben sie schon 3 Titel hier. ja, ich muss sagen, ich gehe da nicht so ganz mit. Also ich fand ihn höchst mittelmäßig. Für mich ist da die Idee größer gewesen als der Film selbst. Also fast ein bisschen Kurzfilmmaterial, würde ich sagen, bei dem es der Regisseur nicht geschafft hat, das so oft auf die Spielfilmlänge zu strecken, das Thema. Also man merkt halt schon, dass irgendwie die Ideen zwischendurch dann ausgehen. Generell bin ich für sowas auch immer zu haben, aber wie ihr beide schon gesagt habt, und für mich ist es tatsächlich dann auch der störende Faktor gewesen, ist halt, dass die Botschaften dort so all over the place sind und überhaupt nicht subtil sind, diese Allegorie. Ich glaube, noch nie war ein Film verständlicher mit dem, was er sagen wollte, als hier The Platform. Und das hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Und ich hätte tatsächlich, auch wenn ich da eigentlich eher Gegner von bin, aber in diesem Fall hätten mich doch mehr ein paar die Hintergründe über diese Einrichtung und über diese ganze Welt, in der Film spielt, hätten mich einfach interessiert in dem Fall. Also ich konnte mich da nicht so ganz finden. Also handwerklich, wie André schon gesagt hat, ist das Ganze wirklich rund, aber mir hat da irgendwie so ein bisschen die Raffinesse gefehlt. Da fand ich Snowpiercer deutlich besser. Und letztendlich, ich meine, wir hatten mit Parasite einen Film, der ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich dasselbe Thema hat wie dieser Film. Und da muss ich dann irgendwie dann auch einen Vergleich ranziehen. Und da stinkt dann El Ojo ein bisschen ab, muss ich sagen. War nicht so meins, aber ich verstehe.
Man muss halt nicht alles erklären, da bin ich halt auch immer bei, aber hier gebe ich dir recht, ja, ich hätte auch einfach gerne mehr erfahren, gerade weil sie ja auch so Sprünge rausmachen, ne?
Ja.
Sie machen ja Flashbacks, wie er da reingekommen ist. Und das heißt, man kann sich ja anscheinend auch freiwillig dafür melden. Das jetzt mal nur am Rande, das ist jetzt kein Spoiler, denke ich. Das ist ja nicht einfach ein Knast, wo da reingesteckt werden und so. Man muss ja nicht alles erklären, aber wenn sie schon so Einblicke geben, was da so hintersteckt, dann will ich es erklärt haben. Oder zumindest dann will ich eine Idee davon haben. Und das liefert der Film im Endeffekt ist ja nicht, weil er sich ja quasi ein bisschen rausstiehlt am Ende.
Ja,
das fand ich halt ja, auch, durch, ja.
Wenigstens
dadurch so entsteht Idee, halt auch, oh, sorry.
Eine Idee, die man mit auf den Weg bekommt zum Nachdenken. Man muss ja nicht die volle Auflösung haben. Und ich finde, da hat immer noch Cube so ein bisschen das am smartesten gemacht. Der zählt ja auch nicht alles genau aus, aber er gibt dir so ein paar Sachen mit an die Hand, über die du nachdenken kannst und über die du dir dann das Ganze für dich zusammenreimen kannst. Und da hat der Film hier jetzt überhaupt kein Interesse dran, so wirklich. Und das fand ich einfach ein bisschen schade. Also ich finde den auch immer noch, man kann den auf jeden Fall gucken. Also ich bin da auch bei 3 von 5, aber halt sehr knappe 3 von 5, wenn ihr eben da in einer ähnlichen Bewertungsskala seid, aber bei mir dann doch ein bisschen strenger ausgelegt, ja. Was wolltest du sagen, Pascal?
Genau, ich wollte nur sagen, dass dadurch auch meiner Meinung nach so ein bisschen hier und da ein Logikloch dann schon noch entsteht. Das hat dem, also was mich zum Beispiel komplett verwirrt hat, war, unsere Hauptfigur ist ja auch komplett blind in diesen Schacht gegangen, weil er hat sich am Anfang erst alle Regeln quasi erfragen müssen. Und da war ich dann ein bisschen verwirrt, weil er ja das Buch mitgenommen hat und alle ihn aber dafür auslachen gefühlt, dass er ein Buch mitgenommen hat, so. Aber er hätte es ja nicht besser wissen können. Das habe ich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass manche auch mit unterschiedlichen Wissen in dieses Spiel reinkommen.
Ja, stimmt.
Das fand ich halt auch ein bisschen seltsam, weil das, was doch dazu gehört, jeder darf nur einen Gegenstand mitnehmen, ist auch, ja. Er hat viele Spielregeln, dieser Film, ja. Ich hatte meine Bewertung eben gar nicht erwähnt. Ich habe dem jetzt tatsächlich 4 gegeben, das aber tatsächlich wahrscheinlich mehr Aussagekraft darüber, wie viel Spaß ich mit dem Film hatte, weil er mich wirklich sehr gut unterhalten hatte und ich sehr gepackt war über die komplette Laufzeit.
Wie gesagt, wäre das Ende für mich nicht so gewesen, hätte er bei mir auch eine 4 bekommen. Für mich hat das Ende dann echt verhagelt. Ja, aber sonst vom Spaßfaktor her bin ich ganz bei dir. Ich war auch super unterhalten bis dahin.
Jo. Und er ist auf jeden Fall besser als der nächste Film, den wir besprechen, den André und ich gesehen haben. Ein Film, der im Januar noch in den Kinos lief, jetzt mittlerweile auch schon zumindest über den Umweg USA fürs Heimkino rausgekommen. Die Neuauflage von The Grudge, produziert von Sam Raimi. Was soll ich sagen? Also, das ist ein Film, der... Wollen wir erst das Positive? Hast du überhaupt was Positives, André? Sonst würde ich meine 2 positiven Aspekte zuerst herauskristallisieren, die auch schon sehr schmal sind. Aber ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir erstmal kurz auf The Grudge ein. Da gibt's ja die japanische Vorlage Ju-On und es gibt das amerikanische Remake The Grudge. Ich bin Fan des Originals. Ich bin nicht so begeistert vom ersten US-Remake gewesen. Aber das würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar aufwerten nach dem Genuss dieser ganz aktuellen Neuauflage.
Naja, es gibt ja quasi ein japanisches Original und dann gibt's ja noch mal ein Remake, ein japanisches Remake vom Remake. Also es gibt quasi ein originales japanisches und dann noch mal ein japanisches Remake und dann kam erst US. Also es gibt sogar insgesamt, das ist schon die vierte Instanz jetzt quasi.
Besser wurde sie nicht.
nur um kurz die Historik richtig zu halten. Aber ja, absolut. Besser wurde da überhaupt nichts. Das stimmt. Und ich liebe die japanischen Originale. Also beide Versionen. Die es dann berühmt gemacht haben, die auch von denen dann auch die amerikanischen abgeleitet sind. Die sind quasi Speerspitze. Die liebe ich. Mit denen bin ich damals so in das asiatische Horrorgenre rein, zusammen mit The Ring. Und ja, sind einfach in dem Bereich Mädchengeister mit langen Haaren natürlich die Speerspitze. Die haben uns alle das Fürchten vor diesem Subgenre gelehrt. Und ja, was da heute jetzt hier von übrig ist in diesem neuen Film von Nicolas Peschke, der übrigens den großartigen The Eyes of My Mother gemacht hat, den ich sehr, sehr gut finde, der dann aber bereits mit dem zweiten Ding, The Piercing, richtig abgekackt ist bei mir und jetzt mit The Grudge die nächste, schon mal Spoiler, Gurke hingehauen hat. Ich befürchte langsam, der Typ war ein One-Hit-Wonder, aber mal gucken. Aber das hier ist wirklich, also du hast gefragt, habe ich was Positives? Nein.
Ich finde, am Regisseur liegt es, glaube ich, gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, hier ist einfach, du hast handwerklich eigentlich gute Zutaten. Der Regisseur hat zumindest schon mal bewiesen, eben mit besagten The Eyes of My Mother, dass er zumindest audiovisuell was abliefern kann. Und du hast mit Andrea Riseborough, mit John Cho, mit Lin Chay, mit Betty Gilpin, hast du gute Leute im Cast. Und es muss ja irgendwo ran liegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze einfach an dem beschissenen Drehbuch von Jeff Bueller liegt, der eben auch schon die Neuauflagen von Jacob's Ladder und Pet Sematary zuletzt, entschuldigen Sie für die Wortwahl, liebe Hörer, verkackt hat. Und
ja, leider war.
Und da muss man sich aber fragen, sag mal, was ist da wieder passiert? Irgendwie vertraglich oder im Hintergrund, dass diese Schauspieler in diesem Film mitspielen mussten, weil das Drehbuch können sie meiner Meinung nach nicht gelesen haben, zumindest nicht in der Version, die später verfilmt wurde, weil das kann einfach nicht sein. Das sind alles gute Leute, die in vielen guten Filmen mitgespielt haben, und wenn die so ein Drehbuch vorgelegt kriegen, das kann nicht sein, dass da nicht ohne irgendwelche, wie sagt man, Hintertürchen oder Versprechen diese Leute bei diesem Film mitmachen. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Also das Drehbuch ist halt völliger Schrott. Das hat A, nicht viel mit Juon oder The Grudge zu tun. Da wird teilweise einfach auch das berühmte, wie nennt man das Geräusch? Das Gurgel, nein, Gurgelgeräusch jetzt vielleicht nicht, aber
dieses Knacken.
Ja, wird dort einfach eingestreut, ohne überhaupt den Zusammenhang, den das Geräusch eigentlich hat im Original, irgendwie herzustellen. Es hat permanente Zeit- und Handlungssprünge, die völlig deplatziert sind. Die lassen null Dynamik aufkommen und schon gar kein Interesse. Dann hast du die ganze Zeit dämliche Jumpscares, die nicht funktionieren. Also das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, du denkst denn, das ist die Hauptfigur, Andrea Riseborough. Dann ist sie auf einmal eine halbe Stunde gar nicht mehr zu sehen. Dann denkst du, okay, dann ist es eben John Cho, und das wechselt immer alles hin und her, und das passt überhaupt nicht, diese einzelnen Versatzstücke. Und das, boah.
Also der Film versucht ja, der Film, ja, der Score ist tatsächlich ganz okay. Das stimmt tatsächlich. Also was der Film ja versucht, für alle, die noch nicht gesehen haben, er ist ja schon Reboot, er gilt als Reboot, ist auch offiziell so ausgewiesen. Und was er versucht, ist, die bisherigen Grudge-Teile, also die amerikanischen Remakes im Endeffekt, auf die Timeline des Reboots zu hieven. Also das Reboot will was Neues machen, erzählt auch eine neue Geschichte, will aber die bisherigen Teile trotzdem, ohne als Nachfolger zu gelten, da trotzdem einbinden. Deswegen diese Zeitsprünge, denn diese Zeitsprünge spielen immer in den Jahren der Vorgänger, also der ersten zwei US-Remakes. Und teilweise sind das eben auch, sollen es dieselben Locations sein, beziehungsweise sind dann auch die Häuser, die vorigen Häuser aus den alten Filmen, und wo dann eben die Story nochmal aufgerollt wird und versucht dann eben diese neue Geschichte jetzt hier irgendwie in ihrem Kosmos sinnvoll mit dem jetzigen Geschehen zu verbinden. Das klappt halt überhaupt nicht. Also A, ist, wie Chris gerade sagt, ist es komplett unnötig konfus erzählt. Das ist auch auf so einer Ebene, die einfach, also wie du gerade sagst, dieses Drehbuch ist eine Katastrophe. Das funktioniert halt, beim Lesen muss das schon nicht funktioniert haben. Du hast dann so verschiedene Charaktere, die aber, also dir als Zuschauer, auch gerade wenn du das Franchise vielleicht jetzt nicht kennst, ist auch überhaupt nicht klar, wo jetzt eigentlich dann wo dann diese Geister plötzlich herkommen und warum da jetzt wer stirbt, das ist dir überhaupt nicht klar. Wenn du halt einfach nur am Anfang klatscht er dir ja diesen Spruch hin von wegen dieser Erklärung.
Ja.
Ja, wenn ein Mensch irgendwie durch Rache oder beziehungsweise durch einen gewalttätigen Tod erleidet, wird das eben ein Rachegeist. So, das ist einfach die Erklärung, die der Film gibt, eben wie die Grundlage von Juon ist, aber völlig ohne weiteren Background. Und dann hast du eben diese Zeitsprünge, die dich durch verschiedene Häuser jagen, in denen eben Rachegeister wüten, und wie du auch eben schon gesagt hast, Kayako, also der Ursprungsgeist, um den es eigentlich in Sogatsch geht, hat mit dem Film auch gar nichts mehr zu tun hier. Nee. Und auch wie du sagst, dieses Geräusch, nämlich dieses Knarren, dieses Knarzen, dieses Berühmte, das basiert eigentlich darauf, dass Kayako eben durch einen Genickbruch gestorben ist, und ja, dieses Knarzen soll ihr gebrochenes Genick symbolisieren. Das hat hier, wie gesagt, überhaupt keinen, das ist hier nur Effekthascherei, weil es diese Grundlage hier gar nicht gibt, und trotzdem machen alle Geister, die eben hier, wie gesagt, nicht Kayako sind, sondern es sind einfach neue Geister, die einfach aus dem Nichts kommen, machen alle dieses Geräusch, was halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ja, jedenfalls wurstet er sich so durch diese Zeitebenen, um dann eben diese neue Geschichte jetzt hier zu erzählen, die eben einfach nur darauf beruht, dass es halt irgendwo wieder ein Haus gibt, wo jemand durch gewaltsame Einwirkung gestorben ist und auch ist ein Geist entstanden. Und das twistet er sich eben so zurecht, dass du am Ende toll den Big Reveal hast, wo der Geist herkommt und wer es ist eigentlich. Und das ist aber auch einfach völlig egal. Es ist völlig Latte alles, weil du hast auch gar keine Identifikationsfigur so richtig, weil, das hast du auch schon gesagt, Chris, die springen die ganze Zeit. Du bist ständig in einer anderen Geschichte, musst ganz einfach überlegen, so, wer hängt jetzt mit wem zusammen und so. Also es wird völlig unnötig konfus. Und er scheitert halt an beidem. Er will die Reihe zusammenführen und erweitern und er scheitert einfach an allem. Also er kann nichts davon erfüllen. Und die Schockeffekte sind völlig ineffektiv. Also nicht mal die Jumpscares sitzen hier. Da erscheint dann irgendwie ein Geist aus dem Nichts hinter der Hauptperson und schreit. Und dann dreht sie sich um, der ist halt weg. Aber das ist so ineffektiv. Da reicht nicht mal der laute Sound irgendwie, der typische Jumpscare-Moment, der eigentlich jeden zusammenzucken lässt. Sondern du sitzt da und denkst so, ja, okay, wo war jetzt der Scare? Und die andere Hälfte der Scares, die ist halt geklaut, weil die aus Vorgängern stammen. Wie die Hand, die aus dem Hinterkopf so rauskommt, aus den Haaren. Das sind alles Szenen, die gab's 1:1 in den Vorgängern. Und wenn ich mir denke, wenn du ein Reboot sein willst, wieso klaust du denn dann auch noch die Schreckszenen? Also, das ist doch alles völliger Quatsch. Und das Einzige, was hier halt, das ist vielleicht auch das neben dem Sound, beziehungsweise dem Score. Das Einzige, was überhaupt irgendwie funktioniert, sind doch die Gore-FX. Weil der Film ist, warum auch immer, ziemlich brutal an manchen Stellen. Zwar nicht so ausladend jetzt irgendwie wie ein Plattform, aber er hat halt ein paar wirklich derbe Gore-Szenen und die sehen auch gut aus. Aber eben auch hier, warum überhaupt? Warum muss denn seit wann hat The Grudge denn Gore? Ja. Also die ganze The Grudge-Reihe hat noch nie von Gore gelebt. Im Gegenteil, da gibt's meistens nicht mal Blut. Du siehst, wenn überhaupt wie bei The Ring am Endeffekt mal die Opfer, die irgendwie verzerrt schreiend gestorben sind aus Angst. Aber das war's. Und hier werden irgendwie Finger abgehackt und Leichen fallen irgendwie in Treppenhäusern runter und zerplatzen und oh, was ein Schwachsinn. Also auch hier, ich bin der Letzte, der guten Gore irgendwie verneint. Aber doch nicht in The Grudge. Das hat überhaupt keinen Mehrwert hier. Und oh, ich könnte noch 2 Stunden über diesen Film abhaten, aber ich tue es einfach nicht. Ein halber Stern von mir, auch von mir aus für die Gore-FX-Effekte, weil da eigentlich jemand dran war, der gute Effekte machen kann. Und von mir aus gerne auch noch für den Score. Aber der Rest des Films ist wirklich komplette Grütze.
Ja. Das stimmt. Also ich bin dabei, genau aus diesen 2 Punkten bin ich noch bei 1,5 Sternen. Aber das ist wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Mainstream-Horror noch mal schlechter wird in diesem Jahr.
Also die Challenge ist wirklich hart, ja. Also mal gucken, was noch kommt. Irgendwie jetzt irgendwas, ob was überhaupt noch Releases kriegt. Aber also selbst ich habe Annabelle 3, habe ich glaube ich 2 gegeben oder 1,5. Ich weiß es gar nicht mehr. Also
der war auf jeden Fall besser, ja.
Der war auf jeden Fall besser. Und da setze ich mich lieber wieder 1,5 Stunden oder 2 Stunden in das Annabelle Conjuring Karussell und lass mich halt durch die Geisterbahn jagen. Aber das kriegt nicht mal The Grudge nämlich hin, diesen Unterhaltungswert noch halbwegs hinzuliefern, sondern hier ist wirklich gähnende Langeweile und nichts von dem, was er dir irgendwie, was er dir vorsetzen will, wie er dich irgendwie schockieren und erschrecken will. Nichts davon funktioniert. Und ich habe mit meiner Verlobten geguckt. Meine Verlobte hat ein The Grudge-Trauma. Die hat in jungen Jahren The Grudge damals geguckt und hat das bis heute nicht verarbeitet quasi. Und immer wenn sie dieses Geräusch hört, dieses ne, dann kriegt sie die komplette Gänsehaut und muss aus dem Raum gehen. Ich habe ihn jetzt zusammengeguckt. Sie hat sich nicht einmal erschrocken, hat danach gesagt, was für ein Dreck. Also, wenn das nicht der absolute Beweis dafür ist, dieser Film nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, ich habe hier das Beweisstück A quasi. The Grudge ist einfach kompletter Müll.
Ja, definitiv. Pascal, du hast hier alleine einen Film namens Satanic angesehen. Und ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren über den Film. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, warum du den Film dir überhaupt hättest ansehen können. Ich bin gespannt, ob es auch der ausschlaggebende Grund für dich war, aber erzähl doch mal was über diesen Film und wo man ihn sehen kann und was es überhaupt ist.
Genau, Satanic, ein Film aus dem Jahr 2016, über den bin ich heute gestolpert, als ich auf Netflix geschaut habe, was man denn noch so gucken könnte für unsere heutige, für unser heutiges Tagebuch. Und ja, der Film, worum geht es denn? Es geht um 2 befreundete Pärchen, so im Studentenalter, die auf dem Weg zum Coachella sind und aber vorher noch Halt machen wollen in Los Angeles, um eine okkulte Sightseeing-Tour zu machen.
Klar.
Weil eines der beiden Pärchen ein sehr klischeehaft inszeniertes und auch geschriebenes Grufti-Pärchen ist. Weil warum auch nicht? So etwa auf dem Coolness-Level von der Grufti-Dame aus dem 2. Blair Witch, aber auch vielleicht noch ein bisschen darunter. Also schon so sehr keine Ahnung, so EMP-Grufti. ja, auf jeden Fall sind sie dann deshalb in L.A., beziehen extra irgendein Hotelzimmer, wo wohl in den 70er Jahren irgendeine fiktive Sektenanführerin Suizid begangen hat, machen dann ihre Sightseeing-Tour, machen lustige Selfies vom Anwesen von Sharon Tate, weil das ja voll gothic ist, was da passiert ist. Keine Ahnung. Alles sehr obskur, entdecken dann später noch so einen Laden für Gothic und Grufti-Zubehör, über den Besitzer entdecken sie dann, dass hier auch ein okkulter Zirkel böse Machenschaften irgendwie vonstatten führt, keine Ahnung. Und entscheiden sich dann, obwohl sie mittlerweile eigentlich schon voll abgeturnt sind von dem ganzen Thema und doch irgendwie Angst haben, dann doch dafür, da natürlich investigativ so ein bisschen wie bei Scooby-Doo zu recherchieren. Und treffen dann auf ein Mädchen, das dann sie da versuchen quasi zu retten. Das nehmen sie dann mit auf das Hotelzimmer. Und dann sind wir auch schon bei der Hälfte des Films, den wir bisher quasi ohne wirklichen Grusel und Horror uns anschauen mussten, den man sich anschauen musste. Und ja, dieses Mädchen ist dann halt die eigentliche Böse, macht dann auch irgendein abgefahrenes Ritual in diesem Hotelzimmer. Und von dort an, bekommen wir halt auch eine kuriose Geisterbahn aus gruseligen Sachen, die jetzt erst im Hotelzimmer und dann fliegen sie woanders hin, die einfach um sie drumherum geschehen. Und das Finale, ich spoil es jetzt nicht, es ist auch egal, weil das ist richtig scheiße. Die kompletten Special Effects, die man dann in der zweiten Filmhälfte zu sehen bekommt, sind auch unter aller Sau. Was heißt unter aller Sau? Ich sag mal, es ist eine Low-Budget-Produktion, die sich dann aber einfach viel zu viel vorgenommen hat. Und dadurch sieht's halt richtig traurig aus. Also da sind teilweise irgendwelche Kratzspuren im Gesicht, die ich schon auf privaten Halloween-Partys dutzende Male besser gesehen habe. Also das ist richtig, sieht richtig mies aus. Und ist kompletter, ich habe auf Letterboxd gelesen, Horrorschund hat jemand geschrieben, ist halt nicht sehenswert, ist Quatsch. Wusste ich theoretisch auch vorher, ich habe halt schon mal geschaut, der Film ist katastrophal bewertet. Und deshalb nehme ich mal an, dass du hast mich ja gefragt, warum ich den Film geguckt habe und du vermutest, es gibt nur einen Grund. Und es ist halt die Besetzung, die Hauptrolle spielt Sarah Hyland. Die kennt man in allererster Linie aus Modern Family, das Sitcom, die ich sehr mag. Da spielt sie die Hayley Dunphy, die älteste Dunphy-Tochter. Und die, spielt halt hier die Hauptrolle und ich mag die eigentlich ganz gerne, halt, weil ich Modern Family mag. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, ja gut, dann guckst du ihn halt trotzdem an. Vielleicht ist er ja nicht so schlecht, wie alle sagen, aber er ist leider tatsächlich so schlecht, wie alle sagen.
Ich habe gerade gesehen, das Drehbuch von Anthony Jeswinski kommt, der hat auch das Drehbuch zu The Shallows und zu Christie geschrieben tatsächlich.
Ah, okay. Guck mal, so weit habe ich ja zum Beispiel mich da gar nicht reingefuchst. Das wusste ich nicht. Also das wäre quasi der Grund gewesen, den du angeführt hättest?
Nee, das war schon die Hauptdarstellerin.
Achso, okay, ja. Ja, ich meine, es gibt noch den einzigen anderen Schauspieler, den man kennen kann, ist Justin Chon. Der spielt in, 4 von den 5 Twilight-Filmen, spielt der Eric, so eine Nebenfigur. Da dürfte nicht zumindest viele Menschen schon mal gesehen haben. Spielt hier den männlichen Part vom Grufti-Pärchen. Das Drehbuch ist auch halt brutal. Das ist, also Figuren, die halt aus dem Nicht-Grufti-Pärchen, der Mann, der in der ersten halben Stunde komplett dagegen ist, dass sie hier alles machen, der will nur zum Coachella und der hat keinen Bock auf diese okkulte Sightseeing-Tour. Aber am Ende in der Mitte des Films brauchen sie dann halt einen Grund, da Detektivarbeit zu machen. Und dann schreibt das Drehbuch ihn halt um und sagt, jetzt ist er doch voll dafür, er findet das mega geil. So, das ist halt, es ist stümperhaft. Ohne Ende. Mehr kann ich aber auch zu dem Film nicht sagen. Ist auch unspektakulär. Und ich sehe jetzt gerade hier noch das Filmplakat. Also wenn man das sieht, dann eigentlich hätte das schon Abschreckung genug sein sollen.
Das ist wirklich Abschreckung.
Ist auch noch im da ist noch so ein Ouija-Board angedeutet. Habe ich gar nicht erwähnt. Natürlich machen sie auch Ouija-Board-Quatsch. Und
Hättest du lieber mal Satanic Panic geguckt? Ist der bessere Film, definitiv.
Okay, der sagt mir nichts. Aber
da ist eine Pizzalieferantin, die will Pizza ausliefern in ein Herrenhaus und dabei deckt sie, dass das Satanisten sind und die brauchen jemanden für das Ritual und dann ist sie das Opfer und das wird sehr lustig.
Das klingt auf jeden Fall jetzt schon sehr viel besser.
Ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber war eine solide 3 von 5. Also falls du mal Satanic Panic irgendwo siehst, guck dir lieber den an.
Wunderbar. Okay, dann haben wir ein paar Empfehlungen und zumindest zwei Filme, die jetzt nicht ganz so empfehlenswert sind, von denen wir euch dann mit dieser Episode bewahren wollen. Danke, André, dass du dabei warst. Ich habe gehört, du bist auch im Verlauf der Woche nochmal bei uns zu Gast. Also so wie sei schon mal verraten.
Spoiler!
Spoiler Alert.
Ich hatte noch einen Quarantäne-Tipp. Ganz ja. Fix. Für die Leute, die nicht wissen, was sie gucken sollen. Es gibt jetzt gerade bei iTunes die Woche, gibt's, wer iTunes nutzt, kann man sich sowohl Mandy, der Nicolas Cage Mandy, und Dog Soldiers von Neil Marshall, beides Filme, die man auf jeden Fall gucken kann, für 3,99 zum Kaufen.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hören uns im Laufe der Woche dann zum dritten Teil unserer Quarantäne-Tagebücher wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Haltet's aus. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.